Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Artists Around the World, dem Podcast des Niederrhein Musikfestivals. Heute dreht sich alles um ein Duo, das in dieser Besetzung außergewöhnlich ist. Die englische Cellistin Anna Carew und den Berliner Vibraphonisten, Komponisten und Improvisator Olli Bott. Das Konzert findet am Freitag, den 11. September 2026 um 19 Uhr in der wunderschönen Rokokokirche Wickratberg in Mönchengladbach statt. Olli Bott studierte am renommierten Berklee College of Music in Boston, unter anderem bei Gary Burton, und wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Als Komponist und Improvisator bewegt er sich mühelos zwischen Jazz, Klassik, Weltmusik und eigenen musikalischen Erzählwelten. Anna Carew wurde durch ein außergewöhnlich vielseitiges musikalisches Elternhaus geprägt und zählt zu den Musikerpersönlichkeiten, die sich mit großer Selbstverständlichkeit zwischen historischer Aufführungspraxis, zeitgenössischer Musik und genreübergreifenden Projekten bewegen. Ihre Neugier auf neue Klangräume und musikalische Begegnungen prägt ihren künstlerischen Weg bis heute. Gemeinsam präsentieren sie beim Niederrhein Musikfestival ihr Programm Trance and Rhythm, eine faszinierende Reise von mittelalterlicher Musik über Bach und Vivaldi bis hin zu Jazz, Standards, Improvisationen und eigenen Kompositionen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und begrüße die beiden hier sehr herzlich. Willkommen bei Artists Around the World. Mein Name ist Annette Maiburg und ich bin die künstlerische Leiterin des Niederrhein Musikfestivals. In diesem Podcast stellen wir euch die Künstlerinnen und Künstler unseres Festivals vor, mit ihren Geschichten, kulturellen Hintergründen, Ideen und ihrer künstlerischen Arbeit. Schön, dass ihr dabei seid. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über ein Like, ein Abonnement oder eine Weiterempfehlung. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast mit unseren Gästen Anna und Olli, die uns über ihr Duo erzählen werden, was in der Kirche Wickratberg zu Gast sein wird beim Niederrhein Musikfestival 2026. Und ja, es ist natürlich eine ganz spannende Besetzung. Cello und Vibraphon hört man sehr, sehr selten. Und mich interessiert natürlich erstmal, wie ist denn dieses Duo überhaupt entstanden? Wie kam es dazu?
Das vielleicht war Anna? Gerne Anna.
Ja. Ich wollte sagen, gerne Olli. Ja.
Wir sind uns halt immer einig im Duo, das merkt man schon mal auf jeden Fall. Genau, Johannes Schönherr, ein Agent aus Berlin, kennt uns beide oder kannte uns damals beide, da kannten wir uns noch nicht, vor, ich glaube, 18 Jahren mittlerweile. Und hat gedacht, ich habe keine Ahnung, wie Vibraphon und Cello als Duo klingt. Ich habe es noch nie gehört, weil es gibt es so eigentlich nicht. Aber diese beiden Typen, diese Anna und dieser Olli, die passen gut zusammen. Die werden bestimmt was unheimlich Spannendes, Interessantes, Lustiges, Humorvolles, alles Mögliche machen.
Gutes.
Die, auch was Gutes, genau, danke. und die muss ich unbedingt zusammenbringen. Und dann hat es recht lang gedauert, dass wir noch nicht mal einen Kaffee getrunken haben. Dann ist ihm der Geduldsfaden gerissen und er hat uns einfach ein Konzert organisiert, ungehört, ungesehen, auch ungeprobt offensichtlich. Wir haben uns ja noch nicht mal zum Kaffee getroffen. Und dann stand dieser Konzerttermin und das hilft sehr oft, dass man sich dann auch mal trifft. Und dann haben wir zusammen gespielt und es war vom ersten Moment an einfach großartig. Die beiden Instrumente sind eigentlich füreinander gemacht quasi. Das ergänzen sich unglaublich gut, aber sind sich auch nie im Wege. Man kann die Rollen wechseln, Begleitung, Solo, singen, einfach nur unterstützen. Ist alles immer möglich bei beiden Seiten und das ist etwas ganz Wundervolles.
Ja, wie ist das, Anna? Du kommst ja, glaube ich, erstmal eher aus der Klassik und zeitgenössischer Musik. Und Olli mehr aus dem Jazz, Komposition, Improvisation. Wie habt ihr euch dann da musikalisch gefunden oder hast du auch schon vorher improvisiert? Wie war das?
Ich habe nicht vorher improvisiert. Und natürlich habe ich gedacht, oh weia, was mache ich denn da mit dem Jazzer und oh, ich Klassik. Und auch wenn ich wirklich aus der zeitgenössischen Musik in der Klassik komme, hauptsächlich, oder als ich jung war, dann habe ich nicht improvisiert. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich spiele auch sehr gerne Barock-Cello. Und in der Barockzeit hat man auch viel improvisiert. Und zwar die Gesangsstimmen oder die Solostimmen über eine Basslinie. Und das war sehr oft einfach frei. Und dann habe ich gedacht, wait, wow, das passt perfekt dazu. Weil es im Jazz auch nicht anders ist. Ne? Man hat so einen Teil, wo frei improvisiert wird und dann nach einem Zeichen, dann spielt man den Anfang nochmal oder so. Ich weiß nicht, Olli kennt sich da besser aus. Aber es ist wirklich genau das Gleiche über eine wiederholende Basslinie halt oder Harmonie.
Ganz genau. Das stimmt genauso.
Und dann habe ich zur ersten Probe ein Stück aus dem 16. Jahrhundert mitgebracht von Diego Ortiz, der damals über wiederholende Bassstimmen so quasi Improvisationslinien so gezeigt hat, wie man dazu was Neues machen könnte. Und das war unsere Basis und es war perfekt, oder Olli? Ich meine, es muss ein gutes Stück gewesen sein, weil wir haben das in fast jedem Konzert seitdem gespielt.
Richtig.
Das muss man wirklich sagen.
18 Jahre lang. Unzählige Male.
Und
es klingt
nie,
jedes Mal anders.
Nie das Gleiche, ja. Absolut. Genau, nie das Gleiche.
Eben improvisiert, ja, ganz wundervoll.
Ja, eigentlich ging das ja auch noch in der Klassik weiter. Kadenzen hat man ja auch improvisiert. Und dann irgendwann hat es halt einen Wechsel gegeben, so dass eben genau das gespielt wurde, was der Komponist geschrieben hat und die Improvisation rausfiel. Und ich weiß nicht, ich bin ja auch Musikerin, bin auch so wie ihr unterwegs, sage ich mal, auf diesem Weg. Und ich finde es für mich eine totale Bereicherung, in die Improvisation zu gehen, auch wenn ich das niemals so gut können werde wie ein Jazzmusiker, der das so lange Zeit gelernt hat. Ich habe da allerhöchsten Respekt. Aber man lernt einfach, anders an Musik ranzugehen. Es gibt einen Grundgedanken, den erweitere ich dann. Ich habe ein Motiv. Ich überlege mir, wie kann ich das umspielen? Ich spiele mit Pausen. Wann setze ich wieder ein? Also gibt mir eine ganz andere Freiheit. Und ich finde, dass man dann auch, wenn man wieder in die klassische Musik geht, die dann festgeschrieben ist, dass man das auch anders betrachtet und eventuell auch den Weg der Komposition ganz anders verfolgen kann, den der Komponist gegangen ist. Was meint ihr dazu?
Also ich denke, dass es genau richtig so ist. Und erstaunlicherweise, und vielleicht komme ich jetzt ins heiße Wasser hier, aber es gibt manche Komponisten der neuen Komplexität, was in der klassischen Musik extrem schwere rhythmische Gegensätze gibt, wo man denkt, oh, die schreiben irgendwie 32 Töne in eine Stimme gegen 14 in eine andere, gegen 17 in eine andere. Und dann, wenn man so eine Partitur sieht, dann reißt man sich die Haare raus. Und vielleicht bin ich einfach zu faul, aber wenn ich das sehe und höre, dann denke ich, das Tolle ist, dass vielleicht manche kommen, nicht alle, aber manche von diesen Komponisten meinen, dass es sehr frei klingen soll. Das kennt man von Chopin, der damals extrem frei gespielt hatte und er hat seine quasi Improvisationen aufgeschrieben und die Leute haben gedacht, die haben geschrieben damals, dass er völlig geschmacklos ist, weil er so viel irgendwie nicht in der Zeit gespielt hat. Und ich finde das so wunderbar. Und ich nehme das nämlich als meinen Anhalt und nicht alles so ernst zu nehmen. Ich glaube, manchmal nehmen wir Musik zu ernst. Oder vielleicht bin ich einfach in diesem Alter, wo ich denke, man soll alles nicht so ernst nehmen. Man soll wirklich einfach tolle Sachen machen, die einen total ansprechen.
Ja, es ist natürlich so, durch die ganzen Aufnahmen ist dieser Perfektionszwang in der Klassik so groß geworden, dass
es
manchmal...
So langweilig, es ist ja so langweilig. Sorry.
Ja, ja, ich verstehe das gut. Man denkt sich natürlich auch, warum soll man jetzt noch dieses und jenes Stück noch mal 100-mal aufnehmen? Ne? Es muss einfach was Neues kommen und wir müssen uns öffnen. Wir können natürlich viel mit dem Material machen, ne? Auf jeden Fall. Aber wie können die Wege weitergehen und welche Menschen können wir auch erreichen mit der Musik? Das finde ich auch total wichtig. Ne? Was ist unser Publikum in der Zukunft? Und ja, damit beschäftigt sich auch mein Festival, das Lieder- Musikfestival. Und deswegen habe ich euch eben eingeladen, weil ihr auch so ein super Beispiel dafür seid, eigene Wege zu gehen, kreativ zu sein. Und kommen wir nochmal etwas mehr zurück auf das Programm. Wie seid ihr zu dem Titel gekommen? Was hat euch da inspiriert, Trance and Rhythm als Titel zu nehmen für euer Programm?
Ich glaube, es sind so Leidenschaften, die wir teilen. Also wir haben sehr oft auch in den früheren Programmen immer diese Stellen, wo sich dann so Dinge so ein bisschen im Kreis gedreht haben und mal so ganz sphärisch zur Ruhe kamen oder sich gedreht haben und dass man manchmal gar nicht mehr so genau wusste, wo man gerade ist. Das waren so oft so unsere Lieblingsstellen und dann dachten wir, ja, wir müssen dieser Trance irgendwie doch mal irgendwie was widmen, wirklich ein Programm. Und Rhythmus ist eine andere große Leidenschaft von uns beiden. Ich komme vom Schlagwerk, bei mir ist vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher, aber Anna ist ein riesen Groove-Monster am Cello und liebt Rhythmus und also es sind, glaube ich, einfach wirklich, dass wir beide sehr fasziniert sind von diesen zwei Elementen in der Musik. Und dann dachten wir, müssen hier unbedingt mal ein Programm damit gestalten.
Toll. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade auch in der südamerikanischen Musik. Ich weiß, dass mir ein Gitarrist früher vor vielen Jahren erzählt hat, wie rhythmisch reich die venezolanische Musik zum Beispiel ist. Und ich kannte da gar nichts von. Und das Problem ist einfach, dass die Leute, die aus diesen Ländern kommen, das so perfekt spielen, dass die Leute hier gar nicht merken, wie komplex das ist. Und immer meinen, dass es schnell mal meinen, das wäre so Straßenmusik oder ja, irgendwie nicht so. Es ist so spannend und ja, so schwierig. Und wenn man als klassischer Musiker da erstmal mit konfrontiert wird, dann fliegt man erstmal auf die Nase und staunt, was da alles hintersteckt und macht eine riesige Freude. Ja, Anna?
Ja, ich denke, dass es auch so weit geht, dass ich staune über zum Beispiel in der rumänischen Musik oder so, wenn diese Leute, die in einer Bar oder ein Café spielen, dass der Bratsche mit seinem so glatt geschnittenen Steg, damit er vier Seiten zusammenspielen kann, die so Offbeats spielt. Und egal was passiert, sind diese synkopische Rhythmen so perfekt dargesetzt. Und das ist eine Leidenschaft von mir, ehrlich gesagt. Ich liebe Synkopen zu spielen. Und es ist unmöglich, jemand zu erklären, wie man das macht, also jemand das beizubringen. Aber genau das ist auch echt eine Kunst. Und das ist keine Straßenmusik. Das ist wirklich wieder so ein Element und ist so existenziell, so, oh, es ist so wahnsinnig. Und insofern, ich finde das genau richtig. Wenn irgendwas unglaublich toll gespielt wird, merkt man nicht, was dahinter steckt. Und das ist dann auch schön, weil es fließt und klingt einfach toll. Und wir haben in unserem Programm auch so rumänische Sachen und mir macht es total Spaß, diesen so, wo es schneller wird, zu versuchen, einfach Augen zu und nicht Olli anzugucken, sondern einfach zu spüren, wie das geht. Und ich habe das Gefühl, dass das immer sehr gut klappt, Olli. Aber wir haben nicht drüber gesprochen. Jetzt können wir drüber sprechen. Aber ich habe das Gefühl, man spürt, wie das geht. Und das Spüren, das gemeinsame Spüren ist, was so großartig ist. Mit Olli muss ich sagen, dass wir... Ach, es ist einfach toll.
Und es ist ja auch, also es ist ja auch wirklich einer unserer großen Anliegen auch tatsächlich, dass wir Musik ja aus dem sogenannten unterhaltenden Bereich oder ernsten Bereich, für uns gibt es die Bereiche gar nicht, zusammenbringen, um eben auch genau das klarzumachen, deutlich zu machen. Es gibt da überall richtig gute Musik und da ist keine Musik höher als die andere per se. Es gibt auch überall sehr schlechte Musik, wer auch immer das jetzt definieren mag, in die Richtung will ich gar nicht gehen, aber wir suchen uns auf jeden Fall die Musik, die wir richtig gut finden, in jedem Stil. Jazz, Weltmusik, Klassik, alte Musik, neue Musik ist alles mit dabei. Überall, wo wir fündig werden und denken, wow, das ist was für uns. Spielen wir das, proben wir das und dann geht die Inspiration los und dann schnüren wir immer Sets, wo diese unterschiedlichen Stile aus unterschiedlichen Zeitepochen zudem einfach miteinander verbunden werden, gleichzeitig also in ein Set kommen, ineinander übergehen, dass man manchmal gar nicht so genau weiß, Moment, selbst mit einem Programm in der Hand, wo genau bin ich eigentlich gerade, und sich halt dann fragt, ist das jetzt Ligeti oder ist das jetzt schon dieser rumänische Volkstanz? Und dann merkt man halt mal, ja, da wurde eben auch einfach ähnlich gefühlt, ähnlich gedacht und da stürzten all diese künstlichen Zäune und Grenzen zusammen und das ist, glaube ich, was wir möchten.
Ja, toll. Ja, und das ist auch einfach so, manchmal, man kennt sich nicht, aber man geht vielleicht musikalisch irgendwie einen ähnlichen Weg, hat ähnliche Ideen und dann trifft man aufeinander und dann kann es wirklich sein, dass man mit einem anderen Musikerin, mit einem anderen Musiker direkt sehr gut zusammenspielen kann, ohne wirklich viel zu proben. Das ist einfach wie so ein Wunder, ne? Das ist einfach, ja, was gibt es nicht so oft, passiert nicht so oft. Auch das Timing, dass man irgendwie da das ähnliche Empfinden hat und so. Das ist so eine schöne Sache und da sollte man das unheimlich wertschätzen und dranbleiben, weil, wie gesagt, das ist nicht so oft im Leben, dass einem das begegnet. Schön, dass ihr das jetzt schon so viele Jahre macht. Und könnt ihr euch dann immer noch auch auf der Bühne überraschen bei Stücken?
Auf jeden Fall. Erstaunlich oft, würde ich sagen. Olli,
und auch
oder?
Nicht nur, ja, extrem oft. Und auch nicht nur in den offensichtlichen improvisierten Teilen, wo man halt auch wirklich nicht weiß, was man jetzt wohl so genau kommt. Das ist ja klar, dass da der Überraschungseffekt garantiert eigentlich schon fast ist. Sondern auch in der Interpretation immer wieder von Stücken, die wir auch teilweise schon 5 Jahre oder so spielen. Auf einmal überrascht mich Anna immer wieder mit einem neuen Nuance, einem neuen Bogen, doch mal anders zu fahren. Und ja. Das ist großartig. Das hält es auch wach und genau, da gibt es immer wundervolle Überraschungen und Entdeckungen auch für uns selbst.
Das ist mir auch wahnsinnig wichtig. Immer neue Sachen. Also ich reflektiere immer sehr viel über mein Leben und was ich gemacht habe und was ich weiterhin machen will, weil wenn man zu einem bestimmten Alter kommt, ist es wirklich sehr viel, dass man zurückblickt, um nach vorne blicken zu können, würde ich das so sagen. Und diese Sache, dass ich niemals da bleiben wollte, wo ich war, sondern immer das genommen habe, um neue Sachen zu machen, das kommt auch in unsere Programme vor. Also deswegen auch manchmal, man hat immer verschiedene Stimmungen, so, man fühlt sich anders in jedem Konzert. Und manchmal denke ich, auch heute, ich habe echt Bock auf was anderes. Und ja, es ist einfach so, aber das ist toll, ne, weil es ist bei Olli auch das Gleiche, dass man muss immer wach sein und dann probiert man Sachen aus und ja, manchmal gelingt es besser als ein anderes Mal, aber das ist völlig egal. Es ist nur, dass es neu ist. Und ich glaube, deswegen werden wir, ich glaube, nochmal 18 Jahre weiterspielen, oder? Also ich habe das Gefühl, dass es ganz, man sollte das nicht sagen.
Die nächsten 18 sind schon mal gebonkt, aber.
Ja.
Das halten wir jetzt hier mal fest.
Ja.
Das muss ich erstmal rechnen. Was sind das? 2044.
Oh, meine Güte. Ja.
Wenn wir gesund sind, spielen wir, Anna.
Ja,
oder?
Ja, auf jeden
das
Fall.
Das können wir, glaube ich, so unterschreiben.
Toll. Ich denke, unsere Zuhörer wird auch interessieren, etwas mehr über das Vibraphon zu erfahren. Das ist natürlich ein Instrument, was man etwas seltener hört als zum Beispiel Cello oder Flöte. Und das ist ja 1920, glaube ich, entwickelt worden. Ne? Erstmal für den Jazz und dann haben es, glaube ich, moderne Komponisten wie Messiaen, moderne Klassiker genutzt. Was macht das Vibraphon so besonders? Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, Olli.
Ja klar, also es ist gleichzeitig eines der ältesten Instrumente und eines der jüngsten. Die Ursprünge eben, ganz ursprünglich Balafon Afrika, bestimmte Holzplatten, die geschlagen werden. Dann über die Beherrschung, wie man Metall bearbeitet, kamen dann Metallophone dazu. Und dann, es war tatsächlich sogar noch ein bisschen früher schon, ich hatte letztens einen Vortrag selbst gehört, also ich wusste es selber nicht, über das Vibraphon. Ich glaube 1875 war das, dass diese Erfindung patentiert wurde. Es brauchte nämlich auch Strom. Dann wurde ein kleiner Motor, hat dann noch kleine Plättchen angetrieben, die so unter den Klangplatten sind. Da sind dann Röhren erstmal drunter, die machen den Klang einfach laut. Und diese kleinen Plättchen, die drehen sich und die schließen und öffnen diese Röhren. Und wenn die Röhren eben geschlossen sind, sind sie nicht so laut. Und wenn sie offen sind, sind sie laut. Und dadurch, wenn es dann dauernd öffnet und schließt, entsteht so ein Wow-Wow-Wow-Wow-Effekt. Und das wurde damals, ich glaube, es wurde erst Vibra Harp, es war eine Erfindung in Amerika, genannt als erstes. Und dann irgendwann hat sich einfach nur der Name geändert, aber dieses System Vibraphon dann gefestigt. Und 1920, das kommt schon ganz hin, wurde das Instrument dann über vor allen Dingen Lionel Hampton berühmt. Er hat die erste bekannte, also ich glaube, es war auch wirklich die erste Aufnahme eines Vibraphons in einem Jazzstück gemacht und genau, hat damit irgendwie diesem Instrument als Soloinstrument im Jazz den Weg geebnet.
Und gibt es ein Stück im Programm von euch, wo du sagst, da kann man das Vibraphon besonders gut kennenlernen?
Ich glaube, es ist halt doch, auf den ersten Blick wirkt es so einfach, sind ein paar Metallplatten und dann hat man da so vier Schlägel in die Hand, was soll man machen? Aber die klangliche Vielfalt ist doch enorm von diesem Instrument, von sehr zart, weich bis richtig hart und rhythmisch. Und deswegen gibt es für mich nicht ein Stück, sondern es ist dann doch, dass man so im Laufe des Programms, glaube ich, immer wieder eine neue Farbe hört. Den angesprochenen Motor und diesen Effekt, den benutze ich tatsächlich selten. Der ist in der Kammermusik irgendwie auch ein bisschen schwieriger, weil dieser Motor, ich kann den nicht ständig die Geschwindigkeit verändern. Ich habe schon einen Fuß, da muss ich das Pedal mit bedienen, damit die Töne lang und kurz sind und dann auf einem Fuß muss ich doch stehen und die zwei Hände brauche ich zum Spielen, da ist nichts mehr übrig, zum irgendwas noch regulieren. Also dann hat man auf einmal so einen künstlichen Rhythmus, so wie der Motor eingestellt ist. Deswegen ist das auf Dauer einfach ein eigentlich nicht so kammermusikalisch gutes Element, aber so ab und zu den mal anzuschalten ist ganz toll. Insofern ist dann sicherlich so ein Stück, wenn das dann passiert, wir haben das in einem Präludium von Johann Sebastian Bach haben wir das genutzt, dass das so ganz, es sind so so zwei Singstimmen, die ich da eigentlich spiele, gleichzeitig und die klingen dann mit diesem Vibrato unglaublich schön. Also das ist dann sicherlich so ein Moment, wo man wieder was entdeckt vom Vibraphon. Aber ich glaube, das gibt's öfter im Programm. Wie ja auch vom Cello genauso, immer wieder neue Farben kommen.
Toll. Ja, ihr habt ja ein sehr breit gespanntes Programm vom 14. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Gab es ein Kriterium oder mehrere Kriterien, wonach ihr die Stücke ausgewählt habt? Und gibt es dann, wenn man das Programm hört, doch einen roten Faden, Anna?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, nein, es gibt kein Kriterium, weil es ist tatsächlich so, dass wir einfach unsere Lieblingsmusik mitbringen. Und natürlich gibt es Sachen, die wir gar nicht versuchen würden, weil das nicht wirklich gehen würde. Aber ich merke, je länger wir spielen, desto weniger sind diese Stücke geworden. Also, aber man wurde nicht irgendwie, ich sage immer so, weiß nicht, Pelléas und Médéison von BBC oder La Mer oder irgendwas als Frau Fiebre und Cello, weil das einfach nicht gehen würde. Aber es ist recht erstaunlich, wie viel Repertoire geht. Und das geht bis zum, so auf unsere erste CD von George Crumb, Black Angels, dieses fantastische Stück für elektrisches Streichquartett. Und da spielen wir ein Teil daraus, was original für Cello und 24 Kristallgläser. Es ist ein herrliches Teil des Stücks. Und dann habe ich gedacht, das könnte einfach so klasse bei Liebefond sein. Und okay, wir haben das einen Ton tiefer gesetzt, weil das sonst nicht gehen würde. Aber ich finde das fantastisch. Und demnächst werden wir irgendwas machen. Ich erwähne das nicht, weil ich glaube, alle werden dem hört sein. Aber wenn es klappt, dann... Ja, und ja, na, also ich habe jetzt den zweiten Teil der Frage vergessen natürlich, aber so.
Naja, vielleicht darf ich auch noch was sagen zum Kriterium, ja. Weil das stimmt natürlich genau. Es gibt jetzt nicht das musikalische Kriterium oder so, nach dem wir arbeiten. Aber, und das ist auch kein Widerspruch, das Kriterium, was es absolut gibt, ist halt sind unsere Herzen. Also da, wo das Herz aufgeht, da sind wir richtig. Das ist das Kriterium. Und das ist auch immer die Pflicht. Also wir entwerfen unsere Programme kaum am Schreibtisch. Also ein bisschen vielleicht mal, dass mal jemand denkt, oh, das arrangiere ich mal ein bisschen und dann bringe ich es in die Probe. Aber da muss man auch aufpassen, dass man das Arrangement auf keinen Fall fertig macht, weil die besten Ideen sowieso beim Spielen passieren. Da kann man sich die Mühe auch irgendwie sparen. Dann proben wir, dann spielen wir. Und schaltet sich das Kriterium ein. Ist das was für uns? Und zwar ausschließlich nach, fühlt sich das richtig an, fühlt sich das gut an. Und so fliegen Stücke raus, noch gar nicht so oft passiert, weil meistens die Dinge, auf die wir irgendwie stehen, die wir reinbringen, die passen auch immer für Anna, also wenn ich was bringe oder wenn sie was bringt für mich. Aber genau, also das ist vielleicht das Kriterium beim Proben, beim Erspielen, dass man feststellt, ja, das fühlt sich richtig gut an und dann suchen wir einfach nach dem Platz im Programm und irgendwo werden wir es dann auch finden.
Und auch man ändert sich, das ist, was das interessant ist. Dann haben wir diese Stücke und die passen, aber da ist nicht die Arbeit zu Ende, weil sehr oft dann feilt man und manchmal jetzt jahrelang an ein Stück und ändert man genau, wie man das macht. Und also ein Bach-Stück auf dem Programm habe ich gedacht, oh, sicher, wir können noch was dazu machen und wir gehen von so ganz streng Bach dann über in ein bisschen jazzige Version und dann zurück zum puren Bach und dann wieder in Jazz und so, dass es immer fließt und so. Und das ist eine Idee, die einfach nach ein paar Jahren Spielen gekommen ist. Und das ist toll, es wird nie langweilig. Für uns.
Entwickelt sich immer weiter, ja, klar.
Ja,
das ist toll. Ja, genau. Und die zweite Frage war, also das ist ein großer Bogen von 14. Jahrhundert bis Gegenwart. Wo ist der rote Faden? Wie würdet ihr den beschreiben im Programm?
Das sagt Olli.
Naja, also der Titel sagt es natürlich schon, auf jeden Fall. Das kommt immer wieder zurück, immer wieder in diesem spezifischen Fall, in diesem Programm, eben immer wieder diese Leidenschaft für Trance and Rhythm. Das spürt man in jedem Teil dieses Programms. Und dann dürfen aber eben auch, wir lieben halt auch Kontraste. Ich glaube, es ist auch wichtig. Also es gibt diesen roten Faden, ja, klar. Er ist jetzt auch nicht jetzt so eine starre Grenze für uns, weil das Programm muss halt stimmen, der Bogen muss stimmen, es muss sich gut als Programm anfühlen. Wen interessiert das, ob ich das jetzt toll erklären kann, dass das hier ein toller roter Faden ist, wenn das Programm einfach stinklangweilig ist. Entschuldigung, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber also deswegen sind wir so ein bisschen zögerlich, glaube ich, mit roter Faden, weil uns das gar nicht so sehr unser Hauptanliegen, glaube ich, ist. Also natürlich, ja, wir erzählen eine Geschichte, ein Programm hat eine Geschichte, Trance and Rhythm, das stimmt, das ist auch der rote Faden, aber ob jetzt da vielleicht mal ein Teil ist, wo jemand dann sagen würde, also Moment mal, war das eigentlich jetzt wirklich Trance and Rhythm? Dann würde ich sagen, ja, hast du den Spaß gemacht? War das Programm, hat es einen guten Bogen gehabt? Und solange das der Fall ist, dann stehe ich voll dahinter und sage, ja, es gehört da rein.
Ich meine, roter Faden kann ja auch Überraschung sein, ne?
Natürlich, eben. In dem Sinne liebe ich rote Fäden.
Ja, genau. Deswegen, ja, genau. Ja, und wie ist das für euch? Also die Kirche in Wickratberg, kann ich euch erzählen, hat eine sehr, sehr schöne Akustik. Das ist eine kleine Kirche, eine wunderschöne Rokoko-Kirche und hat auch eine sehr freundliche, helle Atmosphäre. Macht das was mit euch, wenn ihr in einem bestimmten Raum seid? Improvisiert ihr dann vielleicht anders oder was macht das mit euch?
Also ich habe bemerkt, dass ich zunehmend relativ unempfindlich bin, was Akustik angeht. Und zwar, sagen wir so, man akzeptiert viel mehr, was einfach da ist. Und aber natürlich ändert man sein Spiel. Und manchmal ist es einfach intuitiv, dass man das ändert. Wenn man in eine sehr hallige Akustik spielt, dann kann man nicht rasend schnell alles spielen. Zum Beispiel, das ist ein ganz banaler Beispiel. Aber ich bin ganz sicher, dass man von der Umgebung inspiriert wird. Und wenn wir das ein bisschen weiterführen, es ist nicht nur der Raum, wo man ist. Manchmal gibt es ein Geräusch da oder ist irgendwas passiert und man reagiert darauf. Und ist es mir letztens auch passiert in einem Konzert, dass da war eine Fliege, die rumgeflogen ist. Und dann habe ich einfach das Stück, was ich gerade gespielt habe, anders gespielt, weil diese Fliege, die war sehr laut auf der Bühne. Das hat so, war so, jeder konnte das hören. Ich habe gedacht, jetzt integriere ich diese Fliege in das Stück. Und das war keine Improvisation, sondern ein Stück von Lutosławski Laski mit großen Pausen dazwischen. Aber ich habe gedacht, jetzt genieße ich die Pausen. Ich werde nicht irgendwie kurzen, weil diese Fliege rumfliegt. Und nachher hat tatsächlich meine Tochter gemeint, ach, da war so eine schöne Stelle hier in diesem Konzert. Genau, wo es war eine Fliege da. Und haben gesagt, ja, du hast es gemerkt. Die haben echt diese Fliege dann integriert im Programm. Und ich glaube, das ist auch schön, oder? Dass man, wenn irgendwas passiert, dass man sofort darauf reagiert. Und das kann auch natürlich erstmal, dass diese Akustik das beeinflusst, das aber alles, was da gerade passiert, beeinflusst das, was man spielt. Und das finde ich als klassische Cellistin einfach toll jetzt, dass ich mich sehr wohl fühle. Ach, jetzt, oh, das ist passiert, jetzt mache ich was anderes und so. Und wir versuchen wirklich gegenseitig uns immer zu überraschen. So, manchmal, wenn man ganz frech ist, versucht man, oder ich, Entschuldigung, Olli, ich versuche ihn reinzulegen. Das passiert. Das gelingt mir nicht.
Ich wollte auch noch kurz dazu sagen, also genau, die Akustik natürlich, klar, ne? Also gerade wenn man so in schönen Sälen, ich erinnere mich schon so an einige, die so einfach so unglaublich gut geklungen haben. Ach, das ist natürlich schon eine Wohltat dann zu spielen. Ne? Aber ich habe es noch fast mehr eigentlich dann ja mit dem Schönheit des Ortes, mit der Schönheit des Ortes, mit den Menschen, die ich da sehe. Oh. Wir haben beide natürlich, also keine Frage, wir spielen gerne in einem großen Konzertsaal vor, was weiß ich, 500-600 Leute. Ja, machen wir gerne. Aber wir lieben auch sehr diese Konzerte vor, sagen wir mal, zwischen 100 und 200 Menschen, wo man einen viel direkteren Bezug wirklich auch fast zu den einzelnen Menschen bekommt, wenn man sich umschaut, wenn man den, mal kurz ins Auge schaut, in die Augen schaut bei den Ansagen. Das inspiriert mich vielleicht fast noch mehr als die Akustik von Orten, diese Beziehung. Ich glaube einfach die Beziehung mit dem Publikum und darum geht's doch eigentlich auch. Wir spielen ja für Menschen, Menschen. Wir spielen jetzt nicht nur, wow, wir haben hier so tolle Ideen, guck mal, sind wir schlau, sind wir toll. Also klar, machen wir auch. Aber am Ende des Tages, wir wollen ja eine Geschichte erzählen und das braucht Zuhörer und wir wollen die teilen, diese Geschichte. Und das geht auch nicht nur in eine Richtung. Wir nehmen ganz viel Energie vom Publikum auf und das, da habe ich eigentlich, wenn ich so zurückdenke, was hat mich so inspiriert, wenn ich so auf der Bühne bin. Ich glaube, da habe ich fast noch mehr Erinnerungen, richtig tolle Erinnerungen als an die Akustik, aber beides. Also ich freue mich sehr auf die Kirche und auf die schöne Akustik, keine Frage. Ganz wundervoll.
Ja, ich kann mich auch noch erinnern als junge Musikerin, dass ich sehr abhängig war von der Akustik, um mich wohlzufühlen und kann Anna da total verstehen, dass das mit der Zeit verschwindet, weil am Anfang sucht man noch mehr seine eigene Stimme, seinen eigenen Klang und man hat das Gefühl, man braucht dann die Unterstützung der Akustik und mit der Zeit weiß man einfach, da sitzt mein Klang, das bin ich und kann sich darauf verlassen und dann spielt die Akustik nicht mehr so eine große Rolle, aber ich muss auch sagen, für mich spielt schon die Schönheit oder das, was der Raum ausstrahlt, ob es jetzt ganz modernes oder barock, das hat schon einen besonderen, also fast einen spirituellen Einfluss darauf, was dann im Konzert passiert. Nicht nur für uns, auch für das Publikum, glaube ich, ist das sehr schön, in einem schönen Raum zu sitzen.
Absolut.
Und, ja.
Ich muss das auch ein bisschen korrigieren. Wenn man in eine wirklich trockene Akustik spielt, dann leide ich sehr. Also manchmal sagen wir, es sei eine, ist das harte Arbeit. Es ist nicht, dass es egal ist, überhaupt nicht. Aber ich merke glücklicherweise, dass ich weniger empfindlich bin, wo die Akustik vielleicht nicht ganz so toll ist. Und das freut mich, weil früher, ich glaube, man hat früher einfach Angst gehabt. Man will immer sein Bestes zeigen und denkt, ach, die Leute, die müssen das toll finden und ich muss mich beweisen. Und jetzt denke ich, oh, ich bin so, wie ich bin. Und hoffentlich haben die Leute was Schönes ja, in Erinnerung danach. Aber ich muss mich nicht mehr beweisen. Und das ist was so Tolles, wenn man älter wird, dass man das bisschen mehr in den Hintergrund tritt.
Ach, sehr schön, ja. Ja, dann bleibt mir eine letzte Frage an euch oder eine Bitte. Wenn ihr jetzt dem Publikum von Wickrath Berg einen einzigen Gedanken mit auf den Weg geben könnten für das Konzert, bevor das erste Stück erklingt, was wäre das?
Genuss an purer Spielfreude.
Danke. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
Anna gehst du damit?
Ich gehe voll damit und dann würde ich sagen, einfach Ehrlichkeit zu sich selber.
Sehr schön. Wir hoffen, dir hat diese Folge von Artists Around the World gefallen und du bist neugierig geworden auf das Konzert Trance and Rhythm mit Anna Carew und Olli Bott am Freitag, den 11. September 2026 um 19 Uhr in der Kirche Wickrath Berg in Mönchengladbach. Alle Informationen zum Festivalprogramm und zu den Tickets findest du auf der Homepage des Niederrhein Musikfestivals. Ein herzliches Dankeschön auch an Angela van den Bogen für die Aufnahmeleitung und an Florian Gerhards für Schnitt und Postproduktion. Und bis zur nächsten Podcast-Folge sagen wir Danke fürs Zuhören, bleibt neugierig auf Musik und Kultur und bis bald beim Niederrhein Musikfestival.